NDR Blue Nachtclub Überpop.
Eine Sendung von Andreas Moll und eine eigene Geschichte. Ein Stück Musikgeschichte aus Hamburg. Die Geschichte der Hamburger Schule. Die Erfindung des Diskurspops aus dem Geist des Dagegenseins. Politisch und sexuell andersdenkend. Freigeistig, unabhängig, Indie, DIY. All das wird damals nicht nur vorgedacht, sondern auch ausgelebt. Zu einer Zeit, als Deutschpunk stumpfer und die neue deutsche Welle schlagerartiger wurde, entstand an einer Schnittstelle dazwischen etwas Neues, etwas Eigenes. Es kam das etwas elitär klingende Label Hamburger Schule. Noch ohne die später bei manchen Bands obligatorischen Trainingsjacken, Seitenscheitel und deutschsprachigen Texte herrscht im Hamburg der späten 80er, frühen 90er Jahre zunächst eine musikalisch wilde Mischung vor. Alternative neben Northern Soul, Punk neben Noise, Pop neben Instrumentalmusik. Erst nach und nach schält sich der deutschsprachige intellektuelle Diskurspop heraus mit bedeutenden Bands wie Captain Kirk und oder kolossale Jugend, der zum Markenzeichen und Klischee der Hamburger Schule wurde und Bands wie Blumfeld, Die Sterne oder Tokotronic zu überregionaler Bekanntheit führte. Ganz wichtig bei Titeln der Hamburger Schule, auf den Text zu achten. Der Text ist meine Party, heißt es bei der kolossalen Jugend. Und der Text sprengt die Party. Bei programmatischen Songs wie diesem vom Blumfeld-Album L'État et moi.
Ein Brief von weit weg.
Zwei oder drei Dinge, die ich von dir weiß, von Blumfeld aus dem Jahr 1994. Vorgetragen von Dornenboy Distelmeier, Jochen Distelmeier vor 30 Jahren, textlich bis heute unerreicht. Drei Jahrzehnte später steht die Hamburger Schule wieder auf dem medialen Lehrplan. Zeitgleich erscheinen gerade eine NDR-ARD-Fernsehdoku und ein Buch zum Thema. Sekundärliteratur mit dem schönen Titel »Der Text ist meine Party« aus dem eben schon erwähnten Zitat einer der ersten Hamburger Schule-Bands der kolossalen Jugend. Ebenso prägend damals die Band meines Gastes hier im Nachtclub über Popstudio, Tobias Levin, heute Produzent, damals Bandmitglied von Captain Kirk und. Hallo Tobias.
Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich, dass du da bist, Tobias. Wie nanntet ihr eigentlich eure Szene, eure Musik damals, bevor ihr das intellektuellen Label Hamburger Schule bekommen habt?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie hieß das Kind, bevor es einen Namen hatte? In dem Fall sind es natürlich dann sicherlich viele Kinder, die da schon sind. Das heißt, neben den Gruppen, die dann auch so sich angesprochen fühlten, als das erste Mal der Name Hamburger Schule fiel, gab es ja auch welche, die sich davon nicht angesprochen gefühlt haben. Daran kann man auch sehen, dass es einfach wirklich sehr, sehr unterschiedliche Musiker und Musikerinnen waren, die auch relativ unterschiedliche Styles verfolgt haben. Was vielleicht alle ein bisschen gemein hatten, war, dass man auf so ganz buschikos, schon mal gar nicht, buschikosen Rock oder so, da war niemand so richtig hinterher. Also gab es viele kleine verschiedene Baustellen, aber an der Stelle, es ist auch immer wieder wichtig, dass Szenen auch nicht nur wegen Styles zusammenkommen, sondern auch wegen den Menschen, die gucken, wie sie zueinander passen. Das heißt, da suchen Leute andere Leute.
Hamburger Schule, das klingt so ein bisschen streberhaft, elitär, universitär, soziologisch auch. War es das denn?
Also ich würde erstmal sagen, das war eine Szene von einem Haufen Neurodiverser, um ein etwas modisches Wort zu benutzen. Das heißt, die Leute sind da ja auch relativ jung. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und damals war ich ab 18 in einer Szene drin. Das war noch relativ weit entfernt von der Hamburger Schule oder diesem Begriff. Der ist ja erst 1992 gekommen. Ich bin 66 geboren, jetzt können alle nachrechnen. Aber die Frage ist immer, wer unter denen sich sozusagen wirklich gefunden hat. Es müssen sich in einer Szene mindestens zwei finden, die sich wirklich gefunden haben sozusagen. Und das sind dann meistens ganz normale Leute, die heute das eine und morgen das andere fühlen. Aber sie sind in der Lage, dieses Schwingen im Kopf hin und her in irgendeiner Form zu markieren. Wenn sie sich also widersprechen, dann können sie es markieren. Und markieren bedeutet dann Texte schreiben zum Beispiel. Also sich zu beobachten und das aufzuschreiben. Naja, und die Besten im Nachhinein von diesem Zeitpunkt, als es den Begriff noch gar nicht gab, von dieser Art zu schreiben, waren meiner Meinung nach Christoph Schreuf, Kolossale Jugend, und Jochen Distelmeier. Und die waren, um es zu beschreiben, auch in der Lage, in Abgründe zu schauen, also in eigene, gesellschaftliche, und das aufzuschreiben und daraus Texte zu machen. Aber wenn ich im Nachhinein drauf gucke, so anders als zum Beispiel das Stück My Generation von The Who, ist das Ergebnis dann manchmal gar nicht. Oder Woodstock von Joni Mitchell. Also man schaut etwas an, ein Gegenstand, die Gesellschaft, und man schaut nach innen und ist vielleicht sowas Ähnliches wie ehrlich. Also, was ich meinte mit den neurodiversen Leuten, ne? Also Christoph hat ADHS und zwar wurde Erwachsenen-ADHS irgendwann festgestellt, so, ne? Ich habe garantiert auch ADHS-mäßige Züge, Sohn hat das. Das ist einerseits ein Modeding, aber etliche Leute konnten sich einfach, Christoph hat ein wahnsinniges Gedächtnis gehabt, unfassbares Gedächtnis, also merkt sich jeden Scheiß und konnte das, was er gelesen hat, sich merken. Dirk von Lotze sagt auch, ich habe ein irres Gedächtnis, deswegen kann ich jeden Song und so weiter schreiben. Bernd schreibt, um Form zu werden. Der schreibt sich mit jedem Stück selber neu, so wie er singt. Form baut immer an das Ziehen, an den Noten und so weiter. Der hat einen richtigen Drive. Der macht sich sein Leben lang immer wieder neu. Also der, und mit Studieren hat das meistens nichts zu tun. Aber die Journalisten hatten oft studiert. In den Zeitschriften standen natürlich Sachen drin, die wir wie wild aufgesogen haben. Das war schon eine Form von Studieren, wenn man es so nennt. In dem Hamburger Schulebuch sage ich auch, wenn ich Christoph gesagt habe, Christoph, ich lese Bücher immer nur bis Seite 70, dann hat Christoph mit seiner schönen Stimme gesagt, das macht doch nichts, dann hast du doch schon alles gefunden, was du brauchtest oder eben nichts, wir sind doch keine Bücherratten. Das heißt, es ging schon darum, Popmusik zu machen und auch, wenn man so möchte, geile Rockmusik. Und dafür, da holst du Stoff rein. Und das ist nicht so anders, als wenn Patti Smith belesen in Literatur war. Leonard Cohen, selbst Keith Richards bildet sich von einer Bibliothek ab. Also die Menschen bestehen aus Büchern so oder können aus Büchern bestehen. Und sehr, sehr viele Popstars, Rockstars, männlich und weiblich, bestehen aus Literatur oder sind es geworden. Also Bob Dylan zum Beispiel, Joni Mitchell, so sieht's aus.
Wie überrascht bist du, Tobias Levin, dass jetzt zeitgleich eine Fernsehdoku und ein Buch über die Hamburger Schule erscheinen?
Also damit gerechnet, dass das irgendwann passiert, habe ich auf jeden Fall, weil es bestimmte Künstler und Künstlerinnen gibt, die nach wie vor gehört werden und auch nach wie vor etwas beschreiben, nämlich unsere Gesellschaften bestehen aus Machtkämpfen und vor allen Dingen der Beschreibung von Machtkämpfen, das heißt, wo sind sie? Also ich will sagen, die Gesellschaft sollte nicht aus einem Machtkampf bestehen, aber da sie es tut, will es beschrieben werden. Und das ist eine Eigenart, die etliche Bands damals gemacht haben. Deswegen haben sie eben auch diesen auch akademischen Begriff Hamburger Schule mit einem Echo Richtung Frankfurter Schule, Adorno, Foucault. Ich muss da selber nachblättern, um ganz genau zu beschreiben, was diese beiden Männer in dem Fall gemacht haben. Aber sie haben so Herrschaftsdiskurse beschrieben. Und da sich das tatsächlich vermischt hat mit einem Berichten davon, wie das Ich sich selber empfindet in einer Gesellschaft und daraus Popmusik gemacht hat, würde ich sagen, das ist nach wie vor relevant. Aber der andere Teil ist, dass es einfach wahnsinnig gute Musik war. Und das hat die Szene natürlich auch mit Leuten geteilt, die eigentlich gar keinen Diskurs-Pop-Rock gemacht haben. Sagen wir mal, die Lassie Singers haben keinen expliziten Diskurs-Pop gemacht, hätten sie vielleicht selber so nicht nennen wollen zumindest, aber sie haben tolle Musik gemacht. So, und jetzt geht natürlich auch das Gerangel nach Jahrzehnten um einen Begriff los. Also, was ist Hamburger Schule und wem gehören diese zwei Worte? Und da bewerben sich momentan eine ganze Menge Leute für und sagen, wir waren ein Teil von dieser Szene. Das ist ja total richtig. Natürlich sind sie ein Teil von der Szene. Und da finde ich das Buch phänomenal. Also wirklich überragend. Das Buch vibriert und lebt. Da kommen wirklich alle und jeder und jedes und alles kommt drin vor. Und es geht von kleinen Fanzine-Szenen, die dazugehört haben. Das heißt, kleine Fanmagazine, die von Leuten gemacht worden sind, die überhaupt nichts mit künstlerischem Erfolg oder ähnlichem zu tun haben wollten, also mit künstlerischem schon, aber nicht mit persönlichem Erfolg zu tun haben wollten, die teilweise auch Jobs hatten. Da wird aufgezeigt, dass das Label Lars Dohr, wo Tokotronic zum Beispiel veröffentlicht worden sind, und ein Elektrolabel auch rüberging, das hieß Ladomat, wo plötzlich eine Musik ohne Text gemacht wurde, was auch interessant war, denn natürlich kann man von Text erschöpft sein und kann denken, ich kann jetzt gerade mal nicht aufnehmen, dass es um dieses und jenes geht und der Anlass und all dies. Aber das ist, steht in diesem Buch drin. Das Einzige, was da vielleicht fehlt in dem Buch, ist dann nochmal der nächste Schritt, aber vielleicht ist es auch Seiten verborgen, die ich noch gar nicht gefunden habe, wo der Einfluss von Hip-Hop, das heißt von Musik mit gesprochenem, sehr gesellschaftsaffinem Text, was ein wahnsinniges Vorbild war, eben auch stattgefunden hat. Erst einfach nur rezipiert, amerikanische Musik, Hammer, und dann später tatsächlich gemacht wurde und auch den Weg gefunden hat in die Musik von den Sternen und von Blumfeld und auch von meiner Band Captain Kirk.
Die NDR-Fernsehdoku, die schlägt gerade hohe Wellen. Kannst du das verstehen?
Ich kann es verstehen, dass eine Szene sich auch danach betrachtet, wer daraus Profit gezogen hat. Also in welcher Form. Man könnte auch sagen, eine Doku wird gemacht über eine Szene. Das bedeutet, die Szene ist nach wie vor aktiv. Irgendein Inhalt davon ist aktiv und nährt jetzt nach wie vor Leute, die Dokumentationen darüber machen, die das verarbeiten in Büchern und so weiter und so fort. Also das ist das eine. Das andere ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese Dokumentation ein Indikator dafür ist, dass es einfach nach wie vor eine gesellschaftlich ungerechte Situation mit so Frauen gibt. Die Gehälter sind nach wie vor unterschiedlich. Das heißt, das ist ein immer noch nicht abgewickeltes Thema. Und wenn das nicht so wäre, wenn das nicht wahrhaftig so wäre, dass es Ungerechtigkeit gibt zwischen den Gesellschaftsrollen, zwischen Frauen und Männern, dann würden vielleicht auch die teilweise etwas nebensächlichen Schauplätze, ob jemand irgendwas zitiert hat mit Zitatverweis oder sonst was, würden nicht so heiß gegessen werden. Das würde ich so ein bisschen denken.
Und damals in den 90er Jahren im Umfeld der Hamburger Schule gibt es die These, die Indie-Boys stehen auf der Bühne, die Indie-Girls davor.
War das so? Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Also es waren allerorten Frauen auf den Bühnen. Und das hatte mit angloamerikanischen Vorbildern zu tun. Wir sind zu jedem Konzert hingelaufen, alle sind zu jedem Konzert hingelaufen, egal ob da Männer oder Frauen standen. Und wie der Stand in der Hamburger Szene war, das kann ich nicht genau beurteilen, weil die eben auch viel größer ist als nur zwei oder drei Bands. Das muss man ja auch dazu sagen. Was wiederum hinzukommt, dass auch die Gruppen, die sagen, sie hätten sich nicht durchsetzen können, waren gleichzeitig Bands, die massiven Support hatten, auch von Major-Firmen, was ihr gutes Recht ist. Das heißt, dort gibt es ja auch eine Verantwortlichkeit zu sehen für die Frage, wie das Weibliche inszeniert worden ist.
Ich habe sowieso in der Vorbereitung den Eindruck gewonnen, dass die Hamburger Schule ein Fass ohne Boden ist.
Es ist ein Fass ohne Boden. Es ist total anstrengend. Also irgendwann habe ich, um nicht mehr das Wort Hamburger Schule sagen zu müssen, habe ich den Begriff Haschu dann bei uns zu Hause eingeführt. Und dann habe ich in Bezug auf den Film gedacht, okay, die Haschu hat eine neue Regierung, ich bin einverstanden, ich anerkenne diese neue Regierung, aber wenn es eine neue Regierung gibt, wenn also sozusagen eine frühe Generation nicht mehr dabei ist und abtritt, ganz normal, finde ich cool, dann ist diese frühere Regierung der Haschu, kritisiert worden und wird zur Seite geschoben. Okay, jetzt gibt es eine neue Regierung der Haschu. Ich erkenne die an, andere werden sie auch anerkennen, aber diese Regierung wird natürlich genauso beobachtet und kritisch hinterfragt. Das heißt, ihr wird das gleiche Schicksal blühen, was ja auch gerade in den sozialen Medien der Fall ist, wie der davor.
Die Regierung ist ein gutes Stichwort, denn auch die Regierung war eine bekannte Band der Hamburger Schule damals, genau wie Captain Kirk und deren Bandmitglied, mein Gast Tobias Levin, du warst. Was ist das für eine Band gewesen? Woher kam der Name? Was war euer Ansatz?
Also für den Bandnamen kann ich nichts sagen, waren wir schon einfach mal sehr, sehr jung. Wir haben uns genannt Captain Kirk and His Incredible Lovers, weil das so im Proberaum hin und her gerufen wurde. Und irgendwann war uns dieses Captain Kirk und seine unglaublichen Liebhaber zu lang und auch dann ein bisschen zu englisch, weil wir mit so Cut-Up englisch-deutschen Texten losgelegt hatten und ich wollte, dass es irgendwie kürzer war. Ich habe einen Freund angerufen, Hamburger Autor, Carsten Klog, der sagte, mach den Rest weg und ende bei diesem Unzeichen. Deswegen haben wir so einen schönen kryptischen Namen, Captain Kirk, Unzeichen, Punkt. Am Anfang waren wir massiv begeistert von britischen New Wave Bands. Wir waren nervös, zappelig. Und später kamen dann Einflüsse aus dem Bereich von Jazz, Hip-Hop dazu. Das hatte sehr viel mit Hip-Hop-Sampling-Musik zu tun. Und das Feld wurde einfach ziemlich groß. Von Einstürzen, Neubauten bis Spike Lee-Filme.
Und welchen Einfluss hatte die Hamburger Schule oder hat sie bis heute auch über die Grenzen Hamburgs hinaus? Das reicht ja mindestens bis nach Österreich.
Ich glaube, der Einfluss ist so groß, weil Jochen Distelmeier einen so nachhaltiges Werk geschrieben hat. Ich glaube, der Einfluss ist so groß, weil Tokotronik die Möglichkeit hatten, so lange weiterzumachen und so tolle Sachen zu entwickeln und weil man dort auch wirklich Entwicklung sehen konnte. Und ich glaube, der Einfluss ist so groß, weil diese beiden, zum Beispiel, ich nehme die jetzt raus, wirklich andere Künste, andere Bewegungen, Einflüsse so massiv in ihre Musik haben reinfließen lassen, dass sie einfach nicht alt oder nicht langweilig wird.
Und dann würde ich eine Frage gern stellen zum Thema Text oder Intertextualität, sogar Intermedialität im Oeuvre der Hamburger Schule Bands. Das waren ja damals auch in der Literaturwissenschaft die bestimmenden Strömungen. Was wurde denn damals so im Umfeld von Blumfeld etc. studiert? Da steckt ja sehr viel Textwissen dahinter, offenbar. Sehr viele Anspielungen, Zitate. Auch das also, eingangs gespielte zwei oder drei Dinge, die ich von dir weiß, ist ja ein Zitat.
Ja, ich glaube von Godard, ein Film von Godard. Das weiß ich dann über Jochen. Das heißt, ich musste dafür nicht zur Uni gehen. Das hat mir dann Jochen gesagt. Und auf dem Weg hierher habe ich Conny Lösch, das ist Übersetzerin aus Berlin und die Ehefrau von dem verstorbenen Christoph Schreuf, gebeten, mir noch mal kurz zu sagen, was der Unterschied oder das Gleiche war zwischen Foucault und Adorno, weil ich wusste, dass du auf Intertextualität ansprechen würdest, was im Prinzip ja, wenn ich es richtig verstehe, der Begriff Intertextualität, muss ich mir auch selber erklären, bedeutet ja, dass ich Textzusammenhänge nehme und sie in andere Zusammenhänge bringe. Ich nenne das jetzt einfach mal Collagieren, so wie im Hip-Hop. In dem Film wird ja von Christiane Rösinger moniert, dass Jochen ein Zitat von Ingeborg Bachmann nicht kenntlich gezeigt hat, aber ich hatte da stark das Gefühl, dass es gar nicht darum geht, um den Wunsch von Christiane, dass jetzt alle, die irgendwas zitieren, das kenntlich machen. Ich hatte das Gefühl, es sollte nur Jochen machen, aus Gründen, die dann manchmal darin liegen, dass eben dieser Stachel Blumfeld bei allen ziemlich tief sitzt. Auch in Punk-Szenen zum Beispiel war das damals schon so, dass diese Verbindung mit dem Gefühligen, dem durchaus Romantischen und dem Emotionalen mit Politik zwei Dinge zusammengebracht hat, die bisher auseinandergehalten worden sind. Also im Punk kannst du die Gesellschaft ansingen und anschreien, aber du wirst nicht so leicht jemanden finden, der wirklich über seine Gefühle singt und das verbindet. Das heißt, das alte Männerbild, dass Männer nicht über Gefühle singen und mit ihnen, was weiß ich, wie in sich herumwüten oder so, das wurde über die Hamburger Schule aufgebrochen, weil sie diese Themen beobachtet hat. Etliche Leute drin haben das gemacht, vornehmlich Christoph Schreuf und Jochen Distelmeier aus meiner Sicht, also das Verbinden.
Das Ingeborg-Bachmann-Zitat, das fällt in dem Song Eine eigene Geschichte und es lautet eine Sprache aus Trauer und eine Sprache aus Liebe wird dann artikuliert spätestens auf dem Album Old Nobody von 1999. Für viele Hörerinnen und Hörer der Hamburger Schule war das damals zumindest ein Paradigmenwechsel und für mich auch eine große Frage, wie kam es dazu, dass Blumfeld so anders klangen und auch so eine ganz andere Attitude auf einmal hatten?
Ich würde mich da Jochen anschließen und sagen, der Unterschied war gar nicht so groß. Es fehlten halt ein paar verzerrte Gitarren und ein bisschen Geschwindigkeit und schon klingt alles anders. Also ich mache Studioarbeit, ich weiß, wie schnell aus einem Stück, was eben noch so klang, ein anderes sein kann. Aber inhaltlich, so wie gesagt, sind die Themen des Zwischenmenschlichen weiter verfolgt worden und sind weiter dahin verfolgt worden, dass zum Beispiel der Begriff Romantik nicht dem Schlager zuzuordnen ist. Es gibt Zeilen von Blumfeld, die heißen, Liebe ist eine Technik und ein System. Das klingt nicht unbedingt nach einer Zeile, die Helene Fischer singt. Das heißt, jemand ist schon damit beschäftigt zu sagen, Liebe, Romantik innerhalb der Gesellschaft, es muss genauso umkümmert werden wie diese Gesellschaft selbst. Und es gibt inzwischen Tendenzen zu sagen, dieses schlagerhaft, also das überhaupt schlagerhaft zu nennen und zu sagen, das wäre eine Falle. Also dass sozusagen der Umgang mit Romantik eine Falle wäre, in die, wie ich dann so denke, offensichtlich Männer haben Angst reinzutreten, weil sie dann, keine Ahnung, nicht ihrem Business als Mann nachgehen können. Und das haben Blumfeld nicht gemacht. Sie haben angefangen, ein Inneres zu öffnen und zu erzählen, was da alles so drin ist in den Menschen. Und das ist eben auch Liebe und die wurde da verhandelt.
Was bleibt von der Hamburger Schule? Viele der Protagonistinnen und Protagonisten sind nach Berlin gegangen. Berlin, da wo die Leute aus Heimweh hinziehen, wie es auch bei Blumfeld mal hieß. Warum ist die Hamburger Schule inzwischen eine weitestgehend Berliner Schule geworden?
Erstmal würde ich sagen, das schadet der Hamburger Schule nicht, wenn sie plötzlich eine Berliner Schule ist, weil es ja ein inhaltliches Thema auch ist. Und rein räumlich würde dann die Berliner Schule damit noch größer und noch mehr Menschen, ich weiß nicht, irgendetwas muss dieses Etwas definieren, das wäre auch die Regierung. Es hat keinen Namen. Was ist es? Das ist ja auch das, was momentan die offene Frage ist. Also was ist das, was es definiert? Wenn es ein reines Gebiet geworden ist, wo gewisse Machtansprüche drin entstanden sind und die berechtigterweise diskutiert werden müssen und dann um diese Ansprüche auf den Begriff und auf die Zugehörigkeit gerangelt wird, könnte außen vor sein, dass es irgendjemand noch weiß, was eigentlich das Thema ist.
Und was war das Thema im Titel Geld unter von deiner Band Captain Kirk und den Titel hören wir jetzt.
Also mir ist eine Ähnlichkeit aufgefallen von Sachen, die Christoph Schreuf beschrieben hat und Sachen, die ich beschrieben habe. Und vielleicht bin ich so ein bisschen zwischen zwei Polen, Jochen, Christoph, mit meinen Texten. Bei Geld unter geht es im Prinzip darum, wie werde ich klarkommen in dem und dem Zustand der Welt. Also welche Rolle werde ich selber darin spielen, mit welchen Ängsten und Befürchtungen werde ich da reingehen und womit habe ich es zu tun. Das heißt, ich versuche das zu beschreiben. Und bei Geld unter geht es dann eben darum, dass man losgeht und man muss die Muskeln flexen und so etwas Bestimmtes erreichen, während die wahren Formen an einem vorbeirauschen und definieren, was man zu tun hat. Das ist die Überlegung, die so ungefähr dahinter steckt.
Und dann hören wir den Titel Geld unter von Captain Kirk und vielen Dank an meinen Gast hier im Nachtclub Überpop-Studio, Tobias Levin.
Ich danke dir, Andreas.
Wer hier wohnt, kämpft um Rhythmus und dann, wer Muskeln nutzt, erfindet Geld. Geld. Und fließt im Rhythmus und dann, der macht aus Gegenstand Geld, die ganze Erde wird blank, Geld unter. Dieser Winter friert nicht gleichmäßig, jede Mark bringt bei Kältetemperatur. Und sicher friert der Arm. Schatz hat das Zeug zum Systemstar. Was D-Mark nicht war, ein scharfes Wort hat das Zeug zum Systemstar. Systemstar. Was D-Mark nicht war. Wer hier wohnt, da kämpft im Rhythmus und
Die Hamburger Band Captain Kirk und von meinem Gast Tobias Levin mit dem Titel Geld unter.
Und zurück im Nachtclub Überpop mit Andreas Moll am Mikrofon und unserem heutigen Thema der Hamburger Schule. In Berlin bin ich nun verbunden mit Myriam Brüger. Hallo Myriam.
Hallo Andreas.
Welche Rolle hast du damals im Umfeld der Hamburger Schule gespielt bei Lars Dohr?
Ja, genau. Du sagst es ja bereits schon in der Frage. Ich habe bei Lars Dohr gearbeitet, eine relativ kurze Zeit, 5 Jahre in den 90ern, und habe da viele Dinge gemacht, wie das bei kleinen Labels so ist, dass alle alles machen. Aber in erster Linie war ich für Promotion, also Pressearbeit, aber auch Musikfernsehen gab es ja zu der Zeit oder DJ-Promo. Ich habe die Indie-Rock-DJs mit Vinyls damals bemustert.
Man muss sich ja die Musiklandschaft damals ganz anders als heute vorstellen, vor allen Dingen ohne das Internet. Das betonst du auch in den Gesprächen für das Buch »Der Text ist meine Party« von Jonas Engelmann. Dieses Buch erscheint nun dieser Tage gemeinsam mit einer ARD- oder NDR-Doku zur Hamburger Schule. Wie kommt es aus deiner Sicht eigentlich, dass ausgerechnet jetzt die Hamburger Schule wieder von den Toten aufersteht?
Ja, es gibt in regelmäßigen Abständen Wellen des Interesses. Alle 5 Jahre kommen die Anfragen. Ich kann nicht sagen, es gibt wahrscheinlich vielleicht wegen des kürzlichen Tokotronik-Bandjubiläums oder im Herbst haben wir 40 Jahre goldenen Zitronen. Ja, vielleicht piekt das denn so auf, eben das Interesse. Es ist eine spannende Zeit gewesen und ich kann verstehen, wenn es da Bedürfnisse gibt, darüber zu sprechen und sich das anzugucken, was für Bands aus der Zeit hervorgegangen sind und was sonst noch passiert ist.
Fangen wir mal von vorne an. Wie bist du nach Hamburg gekommen? Woher bist du nach Hamburg gekommen? Warum bist du nach Hamburg gegangen?
Okay, ich bin gebürtige Nordhornerin. Das ist an der holländischen Grenze. Und ich bin nach Hamburg gekommen, um eigentlich Kunst zu studieren, was nicht geklappt hat. Stattdessen habe ich mich in Kneipen rumgetrieben und bin auf Konzerte gegangen und bin dann darüber auch in Kontakt gekommen mit den immer gleichen Leuten, die in den immer gleichen Kneipen waren, auf den immer gleichen Konzerten. Also das war quasi mein Einstieg in mein Berufsleben, Konzerte gucken und Leute treffen.
Knarr Fröllem hat das mal in einem Interview mit mir als Laberkneipen bezeichnet.
Ja, das trifft voll zu, ne? Also Laberkneipen, man kann auch von Diskurs sprechen. Diskurs hört sich aber immer gleich so an, als hätten wir es hier mit einer intellektuellen Blase zu tun. War es aber eigentlich gar nicht. Deswegen, ja, labern passt ganz gut.
Intellektuellen Blase finde ich interessant. Man stellt sich ja bei Bands wie Kolossale Jugend oder Blumfeld oder auch Tokotronic gern mal vor, dass die irgendwas total Hochgeistiges studiert haben.
Die wenigsten haben wie einen akademischen Background jetzt, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht genau. Es hat auf keine Rolle gespielt, aber dann hatten wir mit unserer Kneipe ja unseren eigenen Ort, wo man reden konnte. Und dann brauchte man halt auch nicht an die Uni.
Maxim Gorki hat, glaube ich, gesagt, Kneipen waren meine Universitäten.
Das ist ganz, ganz, ganz gut.
Woher kommt denn dann dieses Streberhafte, dieses Diskursive?
Das Streberhafte liegt einfach ist dem Namen geschuldet, den man übergestülpt bekam, ne? Also Hamburger Schule klingt erstmal furchtbar und spießig und so. Aber eigentlich war es so gedacht, dass sich Volker Backes, ein Journalist aus Bielefeld und Fernsehbetreiber zu der Zeit, und Pascal Fulbrügge, damals Lars Dohr, dass die sich überlegt hatten, wie könnte man das, also diese Musikszene und die Bands, die da zu der Zeit Kolossale Jugend, Blumfeld, Captain Kirk und waren, wie könnte man das nennen? Und die beiden haben nicht an eine Schule gedacht oder an die Frankfurter Schule. Sie haben an New School, Old School, East Coast, West Coast gedacht und dachten, das wäre besonders fresh, Hamburger Schule. Ja, und dann war es halt so eine Idee und dann wurde das wiederum später aufgegriffen im Feuilleton, dass man das Hamburger Schule nannte. Und wenn man da heute drüber spricht, es klingt einfach furchtbar und langweilig und spießig. Da können leider die beteiligten Protagonisten nicht so wirklich was für. Und der Begriff ist ja natürlich auch ganz griffig, wenn man jetzt Filme oder Bücher schreibt oder irgendwie eine Schublade sucht, dass den Begriff weiter zu nutzen.
Almut Klotz hat es mal genannt, wahnsinnig humorlos und wahnsinnig unsexy.
Ja, das stimmt nicht, Almut. Tut mir leid. Ja, also unsexy von mir aus, ja, sicher. Ne? Also das war nicht besonders glamourös, die Kneipen, in denen man abgehangen hat. Und glamourös war es meines Erachtens nicht oder sexy. Aber Humor natürlich. Vom Output der Musik, da ist natürlich auch Humor drin. Genauso wie halt natürlich, wenn eine Szene in der Kneipe sich abspielt, ist es natürlich mit Humor gearbeitet. Und auch in der Vermarktung oder in der Arbeit beim Label La Stor war es doch auch recht lustig meistens.
Kommen wir mal zur Labelarbeit, für die du ja auch stehst. Es gab in Hamburg 2, 3, vielleicht auch 4 maßgebliche Labels, auf denen die sogenannte Hamburger Schule veröffentlicht hat. Und La Stor ist das eine davon. Das andere war das früher schon existente Label What's So Funny About von Alfred Hilsberg. Ihr wart wie so Konkurrenten. Vielleicht kannst du das mal beschreiben.
Alfred Hilsberg, Zickzack und What's So Funny About war ja vorher schon da. Und ja, er hat kastrierte Philosophen zum Beispiel veröffentlicht und dann eben auch Blumenfeld. Aber natürlich auch sehr lokal gearbeitet. Sicher, es ist ja traditionell ein NDW-Label gewesen. Und Karl und Pascal haben sich ja als Veranstalter zusammengetan und daraus entstand dann die Idee des Labels. Ich weiß nicht, ob es Konkurrenten waren, aber ich habe das nicht so wahrgenommen. Die einen haben das gemacht, die anderen das.
Und La Stor ist ja auch schon wieder so ein Telling Name. War das damals ein goldenes Zeitalter für die Indie-Kultur, Subkultur?
Ja, ich denke schon. Ne? Also in der Musikbranche ging es ja im Allgemeinen sehr gut zu der Zeit noch. Die CD wurde ja gerade, war mehr im Vertrieb als Vinyl, weil dann waren da die Gewinnmargen höher bei CDs. Also das war eigentlich goldenes Zeitalter. Es war eine gute Zeit, in der man gut von Musik leben konnte. Oder vielleicht brauchte man auch nicht so viel Geld zu der Zeit, weil Mieten günstiger waren und die Orte einfacher zugänglicher waren. Also man hat ja sehr viele Orte gehabt, von denen ich nicht weiß, ob es sie heute noch gibt oder ob es inzwischen neue Orte gibt. Auf jeden Fall, naja, kurz, man brauchte weniger Geld und man hat vielleicht weniger Möglichkeiten gehabt zur Vermarktung von Musik. Wir haben dann eine Anzeige in der Specs geschaltet und das war's. Ne? Der Branche ging es im Allgemeinen sehr gut.
Die Specs, die war der Sache auch sehr zuträglich. Eine Kölner Zeitschrift, die Hamburger Schule maßgeblich befeuert hat. Hans Niesband war dort zum Beispiel als Autor oder Redakteur tätig. Dietrich Dietrichsen. Welche Rolle spielen die vom Rhein aus hier an der Elbe?
Ja, eine große Rolle. Und es waren vor allem auch eben Hans Niesband, wie du sagtest, aber auch Kerstin und Sandra Greter, die unsere Alben besprochen haben, rezensiert haben, dafür gesorgt haben, dass sie auf Titelseiten kommen. Und darüber natürlich über die Specs hinaus gab es ja eine sehr weite Landschaft von Musikpresse, nannte man das früher. Das gibt es ja gar nicht mehr. Also es gab ja dann über Specs hinaus dann noch Intro, diverse Fanzines, Stadtmagazine, die alle einen Musikteil hatten. Und die für Hamburg sehr wichtige Seite Mopop, die Popseite in der Morgenpost von Michael Ruff. Dazu kann man auch Diskursraum sagen, wenn man will. Also das Zurückspielen der Inhalte über die Musikjournalistinnen wieder zurück an die Szene und so. Ja, das war sehr fruchtbar. Man könnte fast sagen, es war eine Zusammenarbeit.
Du hast auch gesagt, man traf sich in subkulturellen Zusammenhängen und da zählt dann eben alles dazu. Die Kneipe, aber auch das Feuilleton und die Specs und der Text. Es fällt ja immer wieder der Begriff Diskurs. Warum war der Text so wichtig für die Hamburger Schule?
Ja, auffällig ist ja, dass da eine Zeit lang eben viele Bands deutsche Texte hatten. Also es wurde auf Deutsch getextet. Und das ist natürlich ein anderes Hinhören, als wenn die Texte auf Englisch sind, außer man ist ein Native Speaker. Also man hört anders hin und das ist natürlich auch eine Aufgabe oder ein Kriterium vielleicht, dass in diesen Texten eben auch eine politische Haltung sich widerspiegelte, was uns damals umgetrieben hat, nämlich auch, dass sich Abgrenzen von dem Deutschtümelnden. Wir hatten ja kurz davor die Wiedervereinigung oder die sogenannte Wende erlebt und war mit einem neu erwachten Großdeutschland konfrontiert, womit man erstmal nicht einverstanden war. Das hat vielen nicht behagt und ich glaube, darüber hat man auch so eine Gemeinsamkeit gefunden, wenn man jetzt über den Begriff Hamburger Schule spricht, dass die Texte sich versucht haben abzugrenzen.
Und dennoch waren es deutschsprachige Texte, ganz bewusst.
In dem Moment, wo die Singsprache die ist, in der man sich am besten ausdrücken kann, warum nicht? Mit den Sachen kannst du ja mehr anfangen als mit englischsprachigen Titeln vielleicht.
Das Zitat zum Buch über die Hamburger Schule stammt von der Band Kolossale Jugend von Christoph Schreuf. Der Text ist meine Party. Jochen Distelmeier zitiert das später in diesem Intro zu Old Nobody und sagt, der Text sprengt die Party. Inwiefern ist der Text auch deine Party? Was kannst du mit diesem Buch zur Hamburger Schule anfangen?
Ich glaube, dass das Buch noch einen tieferen Einblick verschafft als der jetzt gerade in der ARD-Mediathek erschienene Film zur Hamburger Schule. Das könnte ein bisschen weiterführend sein, wenn man das nicht kennt und sich einen Überblick verschaffen möchte. Würde ich erst den Film gucken, anschließend das Buch.
Ja, und der Film, wie kommt der bei dir an? Da gibt es ja verschiedene Stimmen, die sich dazu äußern.
Worauf sich das größtenteils bündelt, denke ich, ist die Tatsache, dass der Film nicht so klar definiert, was Hamburger Schule ist. Und wenn man davon einer offenen Szene spricht, dann gibt es kein, wer war dabei, wer war nicht dabei. Und darüber ist jetzt halt die Debatte in den sozialen Medien entfacht. Warum spricht nicht der? Warum spricht sie? Warum ist so und so nicht interviewt worden? Ja.
Zur Verteidigung, es lassen sich ja auch nun mal nicht alle der ProtagonistInnen dazu interviewen. Also Jochen Distelmeier sagt ja auch in dem neuen Buch, das, was ich jetzt mache, hat damit gar nichts mehr zu tun.
Genau, Jochen hat sich ja auch nicht, meines Wissens auch nicht bereit erklärt, also für den Film zu sprechen. Und andere sind nicht gefragt worden. Es ist schade, aber 2x35 Minuten für den Film jetzt können nicht das umfassende Werk erklären, die Hamburger Schule. Aber ich bin mal sehr gespannt auf das Buch.
Und die Hamburger Schule ist Geschichte und ist inzwischen in den Teilen, die noch weitermachen, längst nach Berlin gezogen. Und das hast auch du gemacht, Miriam Brüger. Was ist aktuell so das, was dich dort umtreibt, deine Rolle heute?
Ja, ich bin nach Berlin gezogen, weil ich in Hamburg, weil mir das zu eng wurde, wie vielen anderen wahrscheinlich auch. Weil wenn man so konzentriert und fokussiert ist die ganze Zeit auf das eigene Arbeiten, das eigene Umfeld und es sich auch so selbst befeuert, ist es irgendwann mal gut. Und ich bin dann nach Berlin gezogen und habe mich komplett umorientiert. Was jetzt in Hamburg los ist, weiß ich gar nicht so genau in der Szene, was jetzt gerade in Hamburg los ist, weil ich bin relativ selten da. Aber treffe mich natürlich immer noch, wenn, dann mit alten Freunden aus der Zeit.
Was hältst du von dem Erbe der Hamburger Schule, also diesen vielen deutschsprachigen Texten in der heutigen Popkultur?
Ich schalte meist das Radio aus, wenn ich aktuelle Bands mit deutschen Texten höre. Ich habe da gar keine Lust zu, das in Zusammenhang zu stellen. Wenn andere das machen, dann können sie das gerne machen. Aber dann ist man mal wieder bei einem Punkt, wo man sagt, wie erklärt man diesen Begriff? Wann ist das Ende dieser Zeit da? Oder es gibt ja keinen Gründungsmoment oder kein Endpunkt für diese Zeit der Hamburger Schule.
Der Begriff umfasst ja auch so diese Elektroszene, die damals im Umfeld der Hamburger Schule entstand. Ego Express beispielsweise ist ja auch bei euch auf dem Label erschienen.
Ja, Ego Express sind ja namentlich Mense Rehns und Jimmy Siebels gewesen, die auch in anderen Bandprojekten der sogenannten Hamburger Schule mitgewirkt haben, zum Beispiel Das neue Brot. Also sie sind Teil der Szene gewesen. Ne? Also wenn wir jetzt von einer Szene sprechen, die ist ja per se offen, da machen ja alle mit. Man muss ja keine Einladung haben, um irgendwo mitzumachen, ne? Weil, wenn es eine offene Szene gibt. Und wenn man über den Begriff der Hamburger Schule jetzt genau sprechen will, dann kann man sagen, ja, okay, vielleicht ist ein ästhetisches Kriterium, dass es Rockmusik ist. Das ist aber auch Quatsch, das stimmt auch nicht. Ne? Also ich finde, eine ästhetische Klammer zu finden, ob das jetzt wie Ego Express in Form von Elektro-Hau oder Hausmusik ist, bis hin zu die Regierung oder die Sterne. Es ist sehr schwierig, eine musikalische Klammer zu finden, eine ästhetische Klammer. Und da würde ich halt auch sagen, das ist es nicht. Dafür ist es viel zu weit gefächert, was die Musik betrifft.
Die Hamburger Schule ist eigentlich mindestens eine Universität. Vielen Dank für dieses Gespräch nach Berlin. Miriam Brüger.
Jo, danke.
Mach uns immer weiter.
Ego Express mit dem Dirk von Lozo Sample und weiter. Im Nachtclub Überpop mit Andreas Moll über die Geschichte der Hamburger Schule. Bei mir nun der Spiritus Rector der Hamburger Schule. Ein Mann, der wie so viele nach ihm aus den Hügeln nach Hamburg kam. Aus Ostwestfalen, genau genommen aus Bad Salzuflen. Vom Tierarztsohn zum Teenie-Schwarm, vom Kurort ins Schanzenviertel und auf die bedeutenden Bühnen der Indie-Szene, auf denen er bis heute steht. Bernd Begemann ist bei mir. Hallo Bernd.
Hallo Andreas. Oh, hättest du nicht länger reden können? Ich fand das sehr blumig. Ich war verloren in deinem Klang.
Wie kam denn die Verbindung damals zustande, dass so viele aus Ostwestfalen dir nach Hamburg gefolgt sind? Und wer war da alles so dabei?
Zu der Zeit, niemand machte Musik. Also die einzigen Leute in der ganzen Gegend Ostwestfalen, die irgendwie mal die Musik so sehr liebten, dass sie selbst welche machen wollten. Also jeder hört Musik, aber einige Leute lieben Musik so sehr, dass sie in der Musik sein wollen. Also jetzt schreibt jeder einen Song heutzutage, jeder produziert irgendeinen Track. Aber damals war Liederschreiben eine Sache, die man einfach nicht hat. Und die Leute, die aus Ostwestfalen nach Hamburg kamen, also Jochen Diestmeier, Frank Spilker, Bernadette Hengst, et moi, wir gehörten zu den wenigen Leuten in Ostwestfalen, die Musik so sehr liebten, dass wir selbst welche machen wollten.
Warum ging man damals nach Hamburg, ausgerechnet Hamburg, nicht West-Berlin, nicht München, nicht Köln?
Ich kann nicht für die anderen sprechen. Bei mir war es einerseits methodisch. Ich habe mir alle deutschen Städte angeguckt, 1-2 Tage lang. In Berlin war ich 2 Tage mit meinem Interrail-Ticket und meinem Jugendherbergsausweis. Aber in Hamburg war ich 4 Tage, weil die Stadt zu wundervoll ist. Ich war in der Jugendherberge am Stintfang, wachte auf in einem Gemeinschaftsschlafsaal und sah die Landungsbrücken. Und ich dachte, ja, also da kann Frankfurt wirklich einparken. Sorry, Frankfurt. Also es war das und dann die Idee des Nordens. Also das ist eine Klarheit im Norden. Ich war mir klar, dass ich nicht besonders gut bin und dass ich eine Stadt brauchte, die mich gut macht. Und dann hatte ich vielleicht den Beatles-Mythos im Hinterkopf, die eine echt schrebbelige Schülerband waren, bevor sie nach Hamburg kamen. Dann spielen sie hier 3 Monate und sind großartig. Ich brauchte eine Stadt, die das für mich tut.
Und die Beatles waren ja auch Northerners, also aus Nordengland, und auch diese ganze berühmte Indie-Szene, The Smiths, Joy Division, New Order, Manchester, das ist ja auch alles nördlich lokalisiert.
Interessant, das ist eine Parallele, die ich nicht bedacht habe. Also, aber ja, obwohl der wirtschaftliche Norden in Deutschland ist, glaube ich, nicht so abgehängt wie der wirtschaftliche Norden in England zu der Zeit, aber es ist auf jeden Fall ein super Gedanke.
Wie war das Lebensgefühl damals in Hamburg? Maxim Biller schreibt in seinem neuen Roman über die 80er Jahre im Grindelviertel, Zitat, wow. Mein Vater legte anderen Leuten beim Sprechen ständig die Hand auf den Unterarm oder umarmte sie sogar zur Begrüßung. Und für so etwas wurde man damals in Hamburg noch erschossen.
Ja. Maxim Biller regt sich oft über Sachen auf, die ich nicht kenne. Fair für ihn, also wenn das so ist, von mir aus. Tatsächlich war ich zuerst in einer Band aus dem Alfred-Hilsberg-Umkreis, eine Band namens Saal 2. Ich habe sowas wie 2-3 Auftritte mit denen gespielt als Sänger. Also ich habe immer meine Demos zum Indie-Papst Alfred Hilsberg gebracht und er so, ja, weil Alfred Hilsberg mag eigentlich mehr Avantgarde, er mag es extrem und ich mag gerne, wenn es hübsch klingt und Sinn ergibt.
Und er sagte, deiner Band, die Antwort, warst du bei RCA gesigned?
Ja, unter vielen, vielen Umwegen. Also anfangs in der Stadt, da war ein Snobismus von der alten Musikerszene, also diese Lake, Lindenberg-Umfeld. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal in ein Musikgeschäft gegangen bin, in Ullis Music Shop, glaube ich, in Eimsbüttel. Und ich kam rein, dachte, ah, vielleicht kaufe ich ein paar Saiten, das sind interessante Gitarren. Der Verkäufer sagte, was suchen Sie? Und ich so, ja, ich wollte vielleicht ein paar Mal Gitarren. Das ist hier mehr so ein Club. Ich dachte, das wäre ein Musikgeschäft, was steht irgendwie dran, Music Shop. Also da war eine ziemlich abgrenzende Stimmung, also offensichtlich gegen was Neues. Aber toll, mehr Widerstand, gut für einen, mehr zum Überwinden. Okay, sagen wir, wenn man nach Berlin gegangen wäre zu der Zeit, die hätten vielleicht gesagt, hey, ja, du bist einer von uns, uns geht's ja allen nicht so gut, werden ja alle unterdrückt. Und dann aber, wenn du irgendwie versuchst, was Interessantes zu machen, machen sie dich fertig. Oh, er ist so arrogant geworden, er hat tatsächlich gewagt, ein Werk zu schaffen. Also zu der Zeit Berlin war für mich die Antithese von allem, was ich gut finde. Also Berlin für mich zu der Zeit ist Blixer Bargeld, der sich buchstäblich im Schmutz wälzt in einem Musikvideo und dazu singt, seht mich an in Schmerzen. Das ist ein Haufen Blödsinn. Ich werde niemanden ansehen, der sich in Schmerzen wälzt. Geh zum Arzt, Himmel, Herrgott.
Und es gibt eine Band, die vor der Hamburger Schule einzusortieren wäre, zeitlich zumindest. Die Goldenen Zitronen, die ja dann eher in dieses West-Berlin-Feeling hineinpassen würden als in das Hamburg-Feeling damals, oder?
Ich würde abstreiten, dass die Goldenen Zitronen jemals irgendwann von irgendwem für Hamburger Schule gehalten wurden.
Nun werden sie aber in der NDR-ARD-Doku sozusagen als die Gründungsväter der Hamburger Schule
gezeigt. Ja, und das muss ich leider sagen, grenzt für mein Empfinden an Geschichtsfälschung. Ich finde nicht, dass man das so stehen lassen kann. Was war es? Es gab eine bestehende Szene und die Goldenen Zitronen haben sich eingeklinkt. Sie sind auf dieser Welle mitgeritten. Dann ihr 94er-Album, Das bisschen Totschlag, greift viele Ideen auf von vielen Bands, die man mit mehr Recht Hamburger Schule bezeichnen könnten und die auch damals so bezeichnet wurden.
Deine erste Band war die Antwort. Wie stilprägend wart ihr und warum?
Naja, das geht dann über die Hamburger Schule hinaus. Ich war ganz verzaubert. Ich war Vorprogramm von Element of Crime in der Elfie und auf der Bühne hat Sven Regner gesagt, das erste Album von Die Antwort hätte ihn dazu gebracht, auf Deutsch zu singen. Das erste Element of Crime Album war Englisch. Das hätte er nicht zugeben müssen und so. Das war total nett von ihm. Also ich habe Leuten gezeigt, dass man etwas unverkrampfter mit der Sprache umgehen kann. Dass du, auf Deutsch gesagt, deinen Nachbarn sagen kannst, was ist. Dass du deinem geliebten Menschen sagen kannst, was du fühlst, eins zu eins. Du musst es nicht verkleiden, du musst kein kompliziertes Thesenpapier draus machen.
Aber das haben ja viele Mitschüler und Mitschülerinnen in der Hamburger Schule gemacht. Das mit den komplizierten Thesenpapieren, indem man Politisches und Privates vermengte.
Chart. Und das war dann die Leistung der Hamburger Schule. Und du hattest auf der anderen Seite aber auch jemand wie Tillmann Rossmann, die Regierung gehört definitiv zur Hamburger Schule. Und das war ästhetisch der genau entgegengesetzte Pol. Das waren Lieder, die teilweise nur aus 4 Zeilen bestanden. Ultra kondensierte Haiku-Gedichte. Und dann auf der anderen Seite hattest du Songs wie die von Captain Kirk und was sowas wie impressionistische Polit-Essays waren, sagen wir mal. Ich habe immer nach einer Formel gesucht, die all diese entgegengesetzten Ideen und Entwürfe zusammenfasst. Und ich würde sie gerne hier kurz unterbreiten. Ich freue mich über Widerspruch und Diskussionsbeitrag, aber ich glaube, was all diese Künstler und Künstlerinnen vereinigt hat, ist, dass wir zum ersten Mal Innenwelt und Außenwelt vereint haben in Musik. Also vorher waren Popsongs eher so, oh, ich fühle das und das, hier ist meine Musik, hier sind meine Emotionen. Und auf der anderen Seite hattest du, sagen wir mal, politische Lieder, die so sagten, ah, die scheiß Gesellschaft, der Vietnamkrieg, da. Und fast alle Künstler und Künstlerinnen, die der Hamburger Schule zugerechnet wurden, haben das zusammengedacht in einem Song. Aller, das ist die Umgebung und das ist, was die Umgebung mit mir macht. Oder das sind die Tatsachen und das bin ich am ausgestreckten Arm der Tatsachen. Ich finde mich jetzt selbst dabei, wie ich nach all diesen Jahrzehnten versuche, das zu definieren. Deshalb bin ich Natascha Geier und ihrer Doku auch dankbar, weil ich mich jetzt mal damit beschäftigen muss. Und vielleicht, wenn wir Musikfans sind und diese Zeit und diese Künstler interessant finden, müssen wir uns mal um eine Definition bemühen, die über ein Raunen hinausgeht.
Neben dieser genannten Doku ist ein Buch erschienen mit dem schönen Titel »Der Text ist meine Party«. Woher kommt denn bei dir, Bernd Begemann, dieses Poetische? Wie wichtig sind die Lyrics?
Für mich persönlich immer gleich wichtig mit der Musik. Die Dinge, die hauptsächlich die Hamburger Schule ausmachen, einige Sachen, das haben andere erfunden. Ich war so glücklich, dass das passierte, dass so viele Leute versucht haben, etwas zu singen, was vorher noch nie gesagt worden war. Wundervoll. Ich fand es immer wichtig zu sehen, wie sich die Bedeutung von Worten verändert, färbt, verschiebt, wenn sie mit Musik, Rhythmus, der Art zu singen zusammengebracht wird.
Ich würde gern auch nochmal auf die Mediengeschichte eingehen, weil damals Medien, Musikmedien relevant waren, die die jüngeren Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr kennen. Sowas wie die Spex, die Musikzeitschrift aus Köln oder auch der Sender aus Köln, Viva 2. Musikfernsehen. Ja, Fernsehen mit deiner Schwester und solche Sachen. Das ist alles verschwunden, aber wie prägend war das?
Man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie wichtig Musikjournalismus war, weil sie hatten die Musik gehört, du nicht. Du brauchtest neue Musik, du musstest ihnen irgendwie folgen, du musstest dich irgendwie dazu stehen. Und für mich ein absoluter Schlüsselaugenblick der sogenannten Hamburger Schule ist Jochens Reaktion auf diese Journalienmacht. Also Jochen Distelmeier hatte eine Band namens Die Bienenjäger, die ich jetzt mal beschreiben würde, grob als so eine Art Aztec Camera auf Deutsch. Aztec Camera ist mehr so eine leichte Popband. Also es ist freundliche Musik im Grunde. Er spielt seine Aufnahmen Dietrich Diedrichsen vor, einem der maßgeblichsten Journalisten zu der Zeit.
Von der Spex.
Ja, von der Spex. Dietrich Diedrichsen macht ihn völlig zur Sau. Das wäre wohl das letzte und dämlichste und kitschigste. Er zerstört Jochen in sein Gesicht. Jochen geht wirklich zerzaust zurück in diese WG, in der er war mit Frank Spilker und wo ich sie oft besucht habe. Offendeich, so im Nichts. Die beiden machen gerade Zivildienst oder sowas. Und das ist wirklich ein Schlag ins Kontor, eine Sache, die einen anderen Menschen vielleicht zerstört hätte. Aber vielleicht soll ich was anderes als Musik machen. Nicht Jochen. Jochen überlegt sich also was und ich finde, das ist dann die Blaupause der Hamburger Schule auf eine Art, wie sie bekannt wird unter Leuten. Er schreibt ein Lied und ich glaube, es ist dieses Lied von der Unmöglichkeit, Nein zu sagen, ohne sich umzubringen. Als Reaktion auf diese komplette Vernichtung durch Dietrich Diedrichsen. Eine fantastische Tat.
Du hast gerade die WG von Frank Spilker und Jochen Distelmeier angesprochen. Du selbst hast früher im Schanzenviertel gewohnt. Ich glaube, als das sogar noch relativ verpönt war. Was für ein Pop-Impuls ging aus solchen abgewrackten Gegenden eigentlich hervor damals in Hamburg?
Oh, ich habe überall gewohnt. Ich hatte in dieser Stadt eigentlich sowas wie 110 Jobs. Und 22 Wohnungen. Und ich kann also die meisten Stadtteile. Aber der Stadtteil, in dem ich am längsten gelebt habe, war eine Sozialwohnung in Rothenburgs Ort, wo ich 12 Jahre gelebt habe, wo mich nur zweimal in all dieser Zeit Menschen besucht haben. Und einmal musste ich Leuten Busgeld geben, dass sie das tun.
Und einmal, mindestens einmal, war aber auch eine berühmte Band der Hamburger Schule da und auch ein NDR-Kamerateam bei Bernd im Bademantel. Tokotronic waren zu Gast.
Aber auch Jahrkönig, ja. Und Berliner Super-8-Filmerin namens FBI, Freie Berliner Ischen, leider nur 3 Folgen. Und alle, die das gesehen haben, liebten das, aber damals die Mächtigen beim NDR sahen das und sagten, wir können das Leuten Samstag früh nicht zumuten, so eine unaufgeräumte Junggesellenwohnung, das ist ja wirklich abstoßend. Und ich dann so, Moment, ich habe 3 Tage lang aufgeräumt. Ich würde sagen, es war zu seiner Zeit stilbildende Show, es war eine echte Unterhaltungsshow mit Live-Musik aus einer tatsächlichen Wohnung.
Also kennst du das Dinosaurier-Medium, Musikfernsehen, sowohl als Protagonist als auch als Presenter?
Ja, yeah, ich bin lange dabei im Game.
Und es soll ja in diesem Game auch eine dunkle Seite gegeben haben, eine dunkle Seite der Hamburger Schule. Immer wieder gab es Gemeinheiten, schreibst du in einem Post. Es gab Verrat, Seifenoper-Verwicklungen. Ist sowas nicht auch der Popkultur inhärent?
Ja, das macht total Spaß. Also wenn du dir mal die Geschichte von Fleetwood Mac anguckst, das war ja wie Denver Clan. Nur mit Bergen von Kokain. Also wir hatten absolut keine Berge. Wir hatten all die Tüten voll billigen Fraß. Aber so das Kreuz und Quer rumgemache, doch, das gab es.
Und produzierte dann mit den genannten Aldi-Tüten und den Seitenscheiteln und den Korthosen etc. die Hamburger Schule aus einer Art Pop-Paralleluniversum heraus?
Ja, für uns Ostwestfalen war das sowieso das Leben, wie wir es kannten. Also du nahmst also Musikhof in Ostwestfalen und du hattest wirklich nicht die Möglichkeit, dass diese Musik veröffentlicht oder vertrieben wird. Du machtest das für sich im Grunde wie Prince in seiner Endphase. Du nimmst endlos Sachen auf, wo du, das kommt eh nicht raus. Und aber du machst es, um das deinen Freunden vorzuspielen und um zu sagen, wow, ich bin hier, ich existiere.
Und es gibt Ideen, auch das schreibst du in einem Post, Ideen der Hamburger Schule, die heute noch leuchten.
Ich würde sagen, das ist diese Idee, dass man einen klaren Blick für die Realitäten hat und dass man gleichzeitig ehrlich ist bezüglich seines Innenlebens und dass man in der Lage ist, vom künstlerischen Temperament und den künstlerischen Fähigkeiten her, das beides zusammenzusehen und auszudrücken.
Sagt Bernd Begemann hier im Nachtclub Überpop zum Thema Hamburger Schule. Ich bedanke mich für deinen Besuch hier, Bernd.
Gerne, Andreas.
Und am Mikrofon verabschiedet sich ihr, Andreas Moll. Und ich bedanke mich bei meiner Kollegin Franzi in der Technik. Tschüss.
dafür viel zu glücklich war, um es dran zu bleiben. Die Heizung war defekt, wir hatten Eissappen in der Küche. Nur mein Schatz und ich, wir machten es uns im anderen Zimmer gemütlich. Oh, man kann doch sagen, dass wir glücklich waren. Dass wir viel zu glücklich waren, um es lange zu bleiben. Wir hatten schlecht bezahlte Arbeit, aber keine Freunde. Und eines Abends sagte sie, du gehst mir auf die Nerven. Vielleicht lag es daran, dass wir nicht mehr ganz so glücklich waren. Es ist möglich, dass wir damals schon unglücklich waren, ohne es zu merken. Ich verließ, gab es keine Szene. Sie war ganz still und sagte nichts. Meine stumme Schöne, vielleicht dachte sie an Tage, an denen wir glücklich gewesen waren. Oh, ich denke oft an Tage, an denen wir viel zu glücklich waren, um es lange zu bleiben. Oh, ich denke oft an Tage, an denen wir viel zu glücklich waren, um es lange zu bleiben.
Merkst du, was ich merke, wenn ich den Output verstärke? Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Als Text, der kein Behälter Sarg sein mag, schreibe ich mich auf. Um nicht zu ex oder zu implodieren, Platzangst reduzieren, ziehe ich mich zu und ab und zu aus und höre nicht auf, Prozess und Technik in mich selbst zu buchstabieren. Zeiträume neu im Sinn von weiterformulieren. Und dann wie hier, später bei dir zu sein wie Tinte, die sich ausstrecken will, einsaugen lässt, in ein Bett aus Papier. Verstärker. Verstärker. Merkst du, was ich merke? Was ich bis zur Rückkopplung verstärke? Hat als Effekt Reflecting Skin. Merkst du was? Ich merke. Wo ich nicht war, komm ich nicht hin. Ich merk was auf der Haut und das macht Sinn. Falls du mich liest und darauf stehst, dich von mir berühren lässt und mich berührst. Verstärker. Stärker. Merkst du, was ich merke? Wie sich Mystery und History und History verstärken. Falls es nicht Liebe ist, wird es die Bombe. Beziehungsweise Kiste sein. Und ich als Text fall immer wieder auf und in mich selber rein und denk nanu. Nanu, denk ich, jetzt bin ich Kurfürstwald zu. Dann geh ich raus und kicke. Und wer steht draußen? Icke. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg.